Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Live aus dem Radio 1 Studio in Babelsberg. Schönen Sonntag.
Hallo und herzlich willkommen. Jetzt pass mal auf.
Ja.
Wir reden ja gerne über Werkstätten und dann meckert man auch gerne mal über...
Wir meckern noch nie über Werkstätten.
Kann aber passieren, wenn man vielleicht nicht in der Sendung, aber so unter... Freunden, wenn man da. Hat sich schon mal einer Gedanken darüber gemacht, was die Werkstatt über einen so sagt?
Wenn man wieder weg ist?
Ja, also, oder überhaupt so über einen, also so, wie man da so abgespeichert ist. Ich war neulich mal wieder in meiner und dann habe ich durch Zufall mitbekommen, was mein Spitzname ist.
Ah.
Also er schrieb auf den Zettel und ich guck so und denke, hä? Patze P anrufen. Nicht so, wie, heiße ich bei euch Patze P? Ja, immer schon.
Ja.
Wie? Ja, weiß ich auch nicht. Es war schon, bevor ich kam, hieß die hier schon so.
Patze P.
Also, Patze P und der Autopapst sagen herzlich willkommen. Auch wenn sich die meisten ja gerne so benehmen, als wäre es nicht so, aber die Ressourcen für unseren Lebenswandel, die sind endlich und mit einem realistischen Blick auf uns Menschen werden wir wohl aber so ignorant bleiben, immer alles haben wollen und erst, wenn es wirklich alle ist, dann heulen. Ein paar machen sich aber schon jetzt einen Kopf, zum Beispiel auch in puncto Kraftstoff, ob Benzin oder Diesel, beides endlich. Und um das, was es noch gibt, möglichst lange und effektiv zu nutzen, gibt es zahlreiche Kraftstoffmischungen, zum Beispiel Bioethanol oder Pflanzenöl, um eben diese erschöpflichen Ressourcen nicht zu überstrapazieren. Aktuell wird auch an einem neuen Dieselkraftstoff geforscht, Diesel R33, der an der Hochschule in Coburg getestet wird.
Und bei uns in der Leitung ist jetzt Professor Dr. Jürgen Krahl, Vizepräsident der Hochschule Coburg und Leiter des Verbundprojektes, so heißt es nämlich, Diesel R33. Und gesagt wird, das ist ein Meilenstein. Warum denn, Herr Professor Krahl?
Guten Tag, Frau Pantl, guten Tag, Herr Kessler. Das Projekt Diesel R33 befasst sich mit der Frage, wie können wir nachhaltig Mobilität sichern? Und eins der Ansatzpunkte dabei ist, dass wir ein chemisch verändertes Pflanzenöl in den Tank mit hineingeben. Wir sprechen davon sogenannten hydriertem Kraftstoff, hydriertem Pflanzenöl, also Wasserstoff. Ist nicht in Form eines Gases im Tank, sondern chemisch gebunden. Und darüber hinaus haben wir auch noch 7% Biodiesel, der aus Altspeiseöl hergestellt worden ist in unserem Kraftstoff R33.
Ich habe gelesen, genau das, was Sie jetzt gesagt haben, heißt übersetzt, Sie holen tatsächlich altes Frittenfett von den Buden rund um Coburg ab.
Das ist genau der Fall. Das machen wir nicht selber, das macht einer unserer Verbundpartner. Wir haben ein Projekt mit insgesamt 19 Partnern und einer dieser Partner sammelt das alte Pflanzenfett, das nicht mehr gebraucht wird, ein, macht daraus einen Kraftstoff und der wird zu 7% als sogenannter Altspeiseöl-Methylester dem Dieselkraftstoff beigemischt.
Bei altem Frittenfett bin ich gleich bei I. Das stinkt doch tierisch.
Ja, wenn man es säubert und vor allen Dingen, wenn man es chemisch verändert. Wir reden hier nicht über den Einsatz von altem Frittenfett. Das würde ich auch keinem Privatnutzer empfehlen, altes Frittenfett in den Tank zu tun, sondern das wird eingesammelt in einer chemischen Fabrik zu einem Kraftstoff gewandelt und dann wird er dem R33 wieder zugesetzt.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben wir diesmal einen Biokraftstoff, der nicht aus Energiepflanzen hergestellt wird, daher auch keine Konkurrenz zwischen Teller und Tank besteht, sondern wirklich aus Altstoffen.
Diese 7%, die sich in dem R33 befinden, auch die trifft das zu. R33 heißt Regenerativitätsgrad 33%. Das verbirgt sich dahinter. Und 7% davon sind Altspeiseöl-Methylester. 26% sind hydriertes Pflanzenöl. Und da gehen wir derzeit nicht den Weg, dass wir auch das mit Altspeiseöl machen. Denn so viel Altspeiseöl könnten wir jetzt in der Region nicht einsammeln, um tatsächlich dann 280 Fahrzeuge 2 Jahre lang damit zu betreiben.
So wissen wir jetzt, was drin ist. Aber wie ist es denn fürs Auto? Das testen Sie ja jetzt. 280 Fahrzeuge werden 2 Jahre lang mit dem R33 rumfahren. Worauf wird denn da getestet?
Da wird auch eine ganze Menge von Komponenten und Abgasbestandteilen getestet. Wir haben etliche Fahrzeuge, die den sogenannten Emissionstests unterliegen. Und das sind dann zum Teil Tests, die man auch machen muss, um Fahrzeuge zuzulassen. Also Stickoxide, Kohlenwasserstoffe beispielsweise, Ruß- oder Partikelemissionen, das, was man für die Zulassung eines Fahrzeugs braucht. Und einige Fahrzeuge werden in einem speziellen Programm untersucht, beispielsweise auf die Frage, wie viel Aldehyde kommen da heraus. Formaldehyd wissen wir alle, das ist ja nicht gerade gesundheitsfördernd, ist auch Sommersmogbildend, krebserzeugende Stoffe, Benzpyrene und auch die Frage, wird das Erbgut eines Menschen beispielsweise angegriffen durch das Einatmen oder durch den Kontakt mit den Abgasen. Und das machen wir gemeinsam mit Arbeitsmedizinern, allerdings nicht an Menschen, sondern an Salmonellen. Also kein Tierversuch, sondern ein Salmonellenversuch, der uns dann auch sagt, wie krebserzeugend das Abgas ist.
Jetzt ist so für mich als normalen Verbraucher das Gefühl so, ja, ich fahre, ich tanke und habe das Gefühl, weil eben alle wissen, alles ist endlich, wird ohne Ende rumgeforscht und mal wird, keine Ahnung, alter Hafer in den Tank gekippt oder was auch immer. Wie erfolgsversprechend ist denn das? Ist Diesel R33 jetzt, ist das so, wird's das?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ohne Forschung haben wir keine Zukunft. Aber was wir hier machen, ist nicht einfach nur alten Hafer, wie Sie sagen, in den Tank zu geben, sondern wir sind ein Verbund, bei dem beispielsweise die VW AG und die Daimler AG mit dabei sind. Wir haben also die Automobilhersteller mit an Bord. Wir haben ein Unternehmen, das macht Einspritzpumpen. Die sind mit an Bord, die Firma Continental. Wir haben natürlich auch die Hersteller der Kraftstoffe, sodass wir uns von Anfang an mit den Experten, die man braucht, um einen, sagen wir mal, zukunftsfähigen Kraftstoff zu entwickeln, an einen Tisch setzen. Nicht, dass man dann mit dem, wie Sie sagen, mit dem alten Hafer beginnt und auf einmal feststellt, nein, unsere modernen Autos fahren ja gar nicht mit dem Kraftstoff, sondern das Konsortium ist so groß, weil die Fragestellung so umfangreich ist. Und insofern hoffen wir schon, dass wir am Ende dann eine belastbare Aussage machen können, die dem Verbraucher auch hilft.
Alternative Kraftstoffe, Diesel R33 könnte einer werden. Derzeit startet die Testphase. Wir sprachen drüber mit Professor Dr. Jürgen Krahl, Vizepräsident der Hochschule Coburg und Leiter des Verbundprojektes Diesel R33. Herzlichen Dank, einen schönen Sonntag noch.
Audienz beim Autopapst.
Bist du bereit? Mhm. Schraubschlüssel sozusagen sinnbildlich in der Hand.
Ich habe einen Engländernamen.
Schraubschlüssel sagt man schon,
nee,
oder?
Sag's nur du.
Wirklich?
Ja. Pazepe-Wort.
Aber du weißt, was ich meine.
Schraub, naja, ist sicher.
Was sagst denn du?
Ich sag Maulschlüssel oder Ringschlüssel oder man kann damit natürlich schrauben, damit hast du recht.
Ja. Sebastian, bräuchten wir bei Ihnen einen Schraubschlüssel?
Das kann sein, ich weiß es nicht. Also ich habe folgendes Problem, und zwar bei einem Peugeot 307 Baujahr 2004 fällt ab und zu die Servounterstützung der Lenkung aus. Mhm. Dann war ich auch schon in einer freien Werkstatt und zu dem Moment ging aber gerade die Lenkung. Also sprich, die haben den Fehler nicht gefunden und alle Kontakte überprüft, Hydrauliköl gewechselt und jetzt ist es da wieder aufgetreten. Und ab und zu geht es mal dann wieder für ein paar Kilometer und dann wieder nicht.
Und merkst du das so in den Armen auch?
Oh ja. Also einparken ohne Servounterstützung ist echt ein Sport. Also
ja, aber sei doch froh. Ich meine, man hat ja schon gar keine Zeit mehr zum Sport zu gehen. Du hast wenigstens ein Auto, was dir hilft, die Arme fit zu halten.
Auch nicht schlecht. Das würde es nur manchmal in Kurven, wenn man denkt, oh, ich muss ein bisschen mehr Krafteinsatz bieten, steigt die Servounterstützung plötzlich wieder ein. Und dann macht man so einen kleinen Ruck und da habe ich ein bisschen Schiss, dass es ein ganzes Fahrfehler wird.
Naja, das natürlich wirkt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich schließe aus deinen Ausführungen, dass es sich um eine hydraulische Servolenkung handelt. Also eine, wo man Hydrauliköl nachfüllen kann oder wechseln kann, damit es funktioniert.
Ganz genau, ja.
Und wenn das trotz neuen Öl sich so darstellt, wie du sagst, dann ist das sogenannte Umsteuerventil im Servolenkgetriebe die Ursache.
Ja, es rappelt bei Sebastian, er schreibt mit Umsteuerventil.
Ja, das ist ein Teil innerhalb des Servolenkgetriebes, was quasi den hydraulischen Druck der Lenkhilfepumpe entweder nach links oder nach rechts leitet, leicht vereinfacht dargestellt. Und dieses Umsteuerventil ist verschmutzt, verklebt, verharzt, verschlissen, wie auch immer. Man kann es leider nicht einzeln wechseln. Mhm. Ja, das heißt, du brauchst neues Lenkgetriebe.
Ach, neues Lenkgetriebe, weil erst war so die Diagnose Servopumpe irgendwie.
Ja, müsste man ja messen können, nicht? Die hat einen bestimmten Druck, der liegt irgendwo so bei 6 Bar, glaube ich, steht drauf, da ist ein Typenschild. Und wenn der Druck nicht erreicht wird, dann könnte es daran liegen, das ist richtig. Aber dann dürfte ja niemals Servounterstützung da sein. Manchmal ist es aber offenbar da und deswegen tippe ich auf dieses Ventil.
Eiwei, und das klingt aber teurer nach.
Ja, die sind, wenn man sie neu kauft, alle gleich, also beide teuer, die Teile. Ich würde mal ein bisschen rumrecherchieren, Servolenkgetriebe für das Auto und dann weiß man mehr.
Sebastian.
Ah, okay, alles klar, danke.
Tschüss. Weiter geht's mit Peter. Hallo, Peter.
Ja, hallo.
Was ist bei Ihnen los?
Ja, ich, Ja, ich habe ein Problem. Ich habe so ein ganz altes Auto mit Vergasern, Amazon von Volvo und der Diesel als manchmal nach. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt, ob das schlimm ist oder nicht.
Der Peter hat auch ein altes Telefon, oder?
Oldschool, ja.
Er dieselt genau. So die Stimme nach irgendwie.
Ja, was sind das zwei Vergaser? Ist das der 122S?
Nee, er hat einen Vergaser.
Ein Vergaser, okay. Also es könnte sein, dass irgendwo Nebenluft angesaugt wird im Laufe der Zeit, im Laufe des Betriebes und dass der Wagen deswegen etwas zu mager läuft. Und das wiederum heißt, er hat eine zu hohe Brennraumtemperatur, irgendwelche Ablagerungen könnten anfangen zu glühen und dann, selbst wenn die Zündung abgeschaltet ist, schlägt er eben noch nach. Und das ist für den Motor auf lange Sicht tödlich. Ja, weil der unkontrollierte Zündung. Also was ich jetzt machen würde, wäre A, mal die Ventile einstellen, B, einen Profi ranlassen, der den Vergaser mal grundeinstellt. Ja, also dass dann wirklich die Gemischzusammensetzung stimmt und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste dabei, herausfinden, ob er irgendwo Nebenluft zieht. Denkbar ist zum Beispiel die Flankstichtung zwischen Ansaugkrümmer und Zylinderkopf, die zerfällt gerne mal bei den Volvos und da, da passiert sowas. Also mach es schnell.
Da habe ich was zu tun.
Von wo rufst du an, Peter?
Aus Singapur.
Ach, Quatsch.
Na doch, hörst du doch. Das ist kein altes Telefon.
Ja, aber es klingt so nach so einem rheinischen Dialekt. Ja, mit Singapur habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, viele Grüße auch.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss, da ist ja schon spät in der Nacht. Jetzt aber hopp ins Bett. Ralf. Hallo, Ralf.
Ja, hallo.
Von wo aus rufen Sie an?
Aus Kreuzberg.
Ah, es ist hier eine sowas von multikulturelle Sendung. Kreuzberg, Singapur.
Merkt man sofort an der Leitungsqualität. Wo drückt denn der Schuh?
Ich habe einen X3, 3,0 Diesel. Mhm. Und er fing an eben mit, dass er kein Gas mehr angenommen hat. Mhm. Dann haben wir den Rußpartikelfilter gewechselt. Mhm. Der war zu. Mhm. Dann haben wir den Luftmassenmesser gewechselt. Mhm. Und das AGR-Ventil kontrolliert. Mhm. Und er läuft immer noch nicht.
Er läuft immer noch nicht. Er nimmt kein Gas an.
Ja, so im letzten Drittel.
Da gibt es noch ein weiteres Glied, was sich Pedalwertgeber nennt.
Pedalwertgeber.
Ja, das ist quasi das Drosselklappenpotentiometer 2.0. Gibt's natürlich nicht mehr, aber der hat unterm Gaspedal quasi der hat ja keinen Gaszug mehr, der Wagen. Da wird einfach die Gaspedalbewegung in einen elektrischen Wert umgesetzt und der wiederum sorgt im Steuergerät dafür, dass die richtige Dieselmenge eingespritzt wird. Und wenn der Pedalwertgeber irgendwas liefert, kann es dazu kommen.
Ralf, wäre doch mal ein Versuch.
Das müsste aber im Fehlerspeicher sein. Der ist schon mal ausgelesen worden? Nee.
Ja, ein paar Mal schon.
Tja, okay, aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein.
Okay.
Ja? Ralf.
Pedalwertgeber.
Wir mal an die Pedalen.
Ja, tschüss. Okay. Tschüss.
Gut, tschüss.
Im Mai ergriff Matthias Wissmann, der Autoverbandspräsident, früher Minister und Dudes-Freund von Angela Merkel, die Initiative und schrieb einen Brief an die, Anführungszeichen unten, liebe Angela, Anführungszeichen oben, mit der Bitte, nicht die Interessen der deutschen Autoindustrie zu vergessen, wenn die EU über strengere CO2-Normen verhandelt. Brüssel vertagte die Diskussion und wieder einmal hatte die Lobby einen Punktsieg errungen. Aber jetzt wurde der Autolobby das Stoppschild hochgehoben, Fragezeichen. Denn in dieser Woche befand der Europäische Gerichtshof, dass die deutsche Umwelthilfe, die geklagt hatte, Einsicht in interne Unterlagen des Bundeswirtschaftsministeriums erhalten darf. Und von denen erhofft man sich nun mehr darüber zu erfahren, wie das eigentlich so läuft zwischen Politik und Autolobby.
Und wir sprechen darüber mit Christina Deckwirth von Lobby Control. Frau Deckwirth, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wenn man die verschiedenen Lobbygruppen vergleicht, wie groß oder beziehungsweise wie einflussreich ist denn die Autolobby bei uns hier in Deutschland?
Ja, die Autolobby ist sicherlich eine der einflussreichsten Lobbys in Deutschland. Das liegt daran, dass die Automobilindustrie ja so das Aushängeschild der deutschen Wirtschaft ist. Da geht es um Deutschland als Exportweltmeister oder fast noch Exportweltmeister. Da geht es natürlich um Arbeitsplätze. Es gibt andere Branchen, die sind weniger beliebt, wie die Rüstungslobby oder die Pharmalobby. Die sind auch einflussreich, aber bei der Autolobby hängt halt, wie gesagt, so wird es formuliert, immer die ganze deutsche Wirtschaft dran.
Dass der Herr Wissmann einen Brief an die liebe Angela schreibt, ist das eine. Wie und wo sind denn so Autolobby-Politikverbindungen, die Sie so ausmachen können?
Ja, also es gibt da sehr enge Kontakte. Das hat der Brief gezeigt. Die gehen bis ins Kanzleramt. Wir hatten ja auch Ende Mai den Fall, dass der Staatsminister Eckhard von Kleden, also ein enger Vertrauter von Angela Merkel, angekündigt hat, dass er zukünftig der Cheflobbyist der Daimler AG wird. Das zeigt, die Kontakte gehen bis in die höchste Ebene. Es gibt enge Kontakte zwischen Autoindustrie, Politik und Kanzleramt. Man sieht zum Beispiel auch, dass bei Parteispenden die Autoindustrie ganz vorne vor ist. Das heißt, die Parteien bekommen sehr viel Gelder von der Autoindustrie und auch von den Metallarbeitgeberverbänden. Das schafft natürlich auch gewisse Abhängigkeiten. Spenden finden nicht ohne Hintergedanken statt. Da wird politische Landschaftspflege betrieben.
So, jetzt also in der vergangenen Woche das Urteil des EuGH, der Deutschen Umwelthilfe den Einblick eben in interne Unterlagen ermöglicht. Was versprechen Sie sich denn davon?
Naja, wir wissen natürlich, dass es enge Kontakte gibt. Das hat der Brief deutlich gemacht. Kontakte bis in die höchste Ebene. Aber das Problem bei Lobbyarbeit ist ansonsten schon, da läuft viel ab, ohne dass wir genau wissen, wer da welche Interessen vertritt und wer da ja welche Ziele durchsetzt und damit auch Erfolg hat. Das heißt, über das Urteil erhoffen wir uns, dass wir da genaueren Aufschluss über die Einflüsse bekommen. Wie hat zum Beispiel Angela Merkel reagiert? Was gab es da noch für andere Briefwechsel, für anderen Kontakt? Und so eine Transparenz bei der Lobbyarbeit, die ermöglicht Kritik an bestimmten Einflussstrategien und das ermöglicht auch ja Gegenwehr oder auch den Aufbau von Gegenlobbys.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass möglicherweise die Deutsche Umwelthilfe ja eine Gegenlobby ist? Das könnte ja auch sein.
Naja, die Deutsche Umwelthilfe steht natürlich für die Umwelt, die Interessen der Umwelt und das ist im Bereich ja Automobilindustrie natürlich ein wichtiger Faktor. Die Autolobby macht viel Front gegen Umweltpolitik. Das ist für sie ein Feld, wo sie immer wieder Lobbyarbeit betreiben. Insofern ist es gut, wenn ein Akteur wie ein Umweltverband da jetzt mehr Einsicht bekommt und dadurch vielleicht auch gewissen Einfluss ausüben kann.
Aber was könnte denn konkret Folgen haben von dem, was man da jetzt findet? Dass Herr Wissmann einen Brief schreibt, ist noch nicht verboten und dass da direkte Verbindung zu bestimmten politischen Entscheidungen entstehen, muss man ja erstmal nachweisen.
Naja, also es wird nicht dazu führen, dass jetzt auf einmal die Autolobby weniger Einfluss hat oder keine Lobbyarbeit mehr leisten wird. Das werden die trotzdem machen. Wie gesagt, Autolobby ist ein wichtiger Akteur. Automobilindustrie ist das Aushängeschild. Insofern wird es nicht dazu führen, dass die Autolobby auf einmal keinen Einfluss mehr hat. Aber wie gesagt, Transparenz ermöglicht immer Kritik, ermöglicht genauer nachzuvollziehen, wie politische Entscheidungen zustande kommen, wer da auch von Seiten der Politik auf wen hört und wessen Interessen vertritt. Insofern ist das für uns ja sehr positiv, immer wenn es mehr Transparenz gibt.
Der Europäische Gerichtshof hat in dieser Woche einer Klage der Umweltverbände stattgegeben, Zugriff und Einblick auf interne Dokumente der Ministerien zu bekommen, um eben mehr Einblick in den tatsächlichen Einfluss der Autolobby zu bekommen. Wir sprachen darüber mit Christina Deckwirth von Lobby Control. Vielen herzlichen Dank und schönen Sonntag noch.
Genau, tschüss. Ja. Tschüss, Frau Deckwirth.
Musik von Ketka im Club. Hattest du ein Ketka früher?
Nee.
Durfte ich nicht.
Ich auch nicht.
Ja, durfte ich nicht.
Wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja. Ich hätte so gerne eins.
Ich auch. Ich war immer bei meinem Freund Micha, der wohnte zwei Stockwerke unter uns und der hatte eins.
Ja.
Da durfte ich damit fahren. Aber da war ich schon zu groß und passte nicht mehr rein.
Wollen wir uns einen Redaktionsketka leisten?
Was für ein Motor?
Motor? Das ist mit Pedalkraft.
Ja, aber heutzutage hat man doch nichts mehr ohne Motor.
Pedalwertgeber dein Fuß in dem Fall.
Ah, okay. Ja, ich sehe schon, wo es hinausläuft. Ja, wohin?
Oh, aber das Ketka, lass uns das im Blick behalten. Ja.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Berliner Polizeiautos fahren mit US-Sirene und rotem Blinklicht. Möglich wird das durch die neue Bundesverordnung, die seit dem 1. August gültig ist. Die Länder können jetzt selbst entscheiden, ob sie die Fahrzeuge mit dieser Technik ausstatten wollen. Berlin hat Ja gesagt und rüstet um auf die Sirene nach US-Vorbild. Und das rote Blinklicht und beide Signale sollen die bisherigen Signale und das bekannte Blaulicht jetzt ergänzen. Also hier nochmal kurz der Vergleich. Martinshorn. US-Sirene. Ich bin verwirrt. Zwei Lichter, zwei Töne. Kann das was Gutes geben, Andreas?
Du, keine Ahnung. Also manchmal, wenn ich in Polizeiwagen im Einsatz sehe und das Martinshorn höre, manchmal hört sich das so dünn an, dass man schon fast lacht. Ja? Also dann sehen die Autos manchmal auch noch ganz komisch aus. Ich glaube, so ein bisschen aufrüsten könnte der Polizei nicht schaden.
Sonnencreme setzt sich dauerhaft im Autolack fest. Das haben Wissenschaftler der Fachhochschule Niederrhein getestet und die Forscher trugen dafür verschiedene Sonnencremes auf Standard-Autolack auf und setzten ihnen dann Wärme- und UV-Strahlung aus. Alle Cremes hinterließen auf dem Autolack Spuren, die sich dann weder mit Polieren noch mit An- oder Abschleifen entfernen ließen. Ähnlich wie bei der Haut zieht die Creme auch in die obersten Lackschichten ein und setzt sich dort fest. Was ist los mit dem Lack? Spinnen die sowas zu erfinden?
Naja, grundsätzlich ist es weniger die Creme selber, sondern die Konservierungsmittel, die im Creme drin sind, in dem Kosmetikprodukt. Das muss natürlich auch drin sein, damit es eine Weile hält. Und diese Konservierungsmittel, die sind den Bestandteilen des Autolacks sehr, sehr ähnlich und gehen mit denen sehr gerne und sehr schnell eine Verbindung ein. Und man sieht tatsächlich den Fingerabdruck buchstäblich im Lack, wenn man mit seinen Sonnencremefingern da anfasst, wobei es da Unterschiede gibt. Es gibt von Stufe 1 bis Stufe 5, wobei 1 das die geringste Lackbeschädigung ist. Gibt es Unterschiede? Ich glaube, da gibt es irgendwo auch einen Test.
Ja, das ist mir doch dann egal. Da ist so ein Fleck. Was mache ich dann?
Ja, neu lackieren. Wenn man ihn weghaben will, tatsächlich, es ist so. Also der ist irreversibel.
Oder das ganze Auto einschmieren, dann ist wenigstens wieder gleichmäßig. Ja,
überall Tapsen drauf,
oh,
genau.
Oh Gott. Hagelsturm in Wolfsburg beschädigt tausende VW-Neuwagen. Betroffen sind einige tausend Autos. Wie VW mitteilt, bei einem schweren Unwetter Ende Juli wurden auch die Neuwagen vom Hagel getroffen. Zahlreiche Beulen und Dellen und zerstörte Autofenster fordern nun die Geduld der Kunden, die länger nicht auf ihren Wunschwagen warten müssen. Und je nach Durchsicht bekommen die dann einen Wagen aus der nächsten Produktion oder sie geben sich mit einem finanziellen Nachlass von eben so einem Hagelschaden zufrieden. Ist das normal, dass so total neue Wagen unter freiem Himmel stehen und schon direkt gleich so Wetter abkriegen?
Ja, das ist sogar schon ein paar Mal passiert. Ich erinnere mich noch an einen Fall, der liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Da ist auch auf dem Werksparkplatz von VW, also auf dem Neuwagen-Stapelplatz sozusagen, so ein Hagelschauer rübergegangen und danach wurden dann alle Smart-Repairer aus der Region angerufen und dann haben die so eine Rollzelte gebaut und die Jungs wurden quasi mit ihrem Zelt immer an den Autos vorbeigeschoben und haben dann die Beulen wieder rausmassiert.
Warum machen die nicht einfach Dach drüber?
Du weißt, wie viele Autos da stehen? Bist du jemals daran vorbeigefahren?
Bis ich fahre einen Altwagen.
Okay, also ich würde, um es zu Ende zu führen, immer einen finanziellen Nachlass nehmen und mit der Delle leben.
Putins neue Startkarosse, ein Auto wie ein Palast und ohne Dellen. Endlich hat Putin eine angemessene Präsidentenlimousine. Ein erster Hersteller fiel bei Russlands Präsidenten in Ungnade, weshalb ein neuer Designwettbewerb ausgeschrieben wurde, den zwei junge Männer jetzt für sich entscheiden konnten. Das Ergebnis, ein dem Präsidenten auf den Leib geschneidertes Modell, kraftvoll, protzig, wenig moderne Art, getunter Straßenkreuzer mit XXL-Motorhaube und einem riesigen Heck. Der Präsident, so der Name des Schlachtschiffes, je gebaut werden soll, ist aber noch unklar. Du hast ein Bild da vorliegen. An was erinnert dich der Schlitten?
Na, wie an so einen etwas aufgeblasenen Dick Tracy-Wagen. Dick Tracy war mal so ein Zeichentrickfilm.
Stimmt.
Ja, und genau so, an den erinnert er mich. Wie ein Comic-Auto. Sag mal, wie teuer ist eigentlich die Pkw-Maut?
Fragst mich jetzt, was?
Ja, ich dachte, du weißt es vielleicht. Wenn Horst Seehofer schon so viel davon erzählt, könnte man doch meinen, sie wird eingeführt.
Ja.
Oder?
Und?
Wüsste ich
so,
auch nicht.
So, da sag ich jetzt mal.
Wart was ab.
Ja, und?
Ja.
Ist das jetzt wieder sowas, du hast mal was angefangen zu reden, weißt aber gar nicht, wo das Ende ist?
Na, also ich dachte auch, keiner weiß es, aber weil du ja immer gut informiert bist über alles Mögliche, ja, aktuell auch.
Okay, dann sag ich jetzt mal, nee, weiß ich nicht. Okay. Weißt du's?
Nee.
Ah, was
aber
machen wir jetzt?
Dran. Wir bleiben dran.
Oh, das war toll.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Und unser heutiger Mitfahrer kann, so viel wissen wir, auch Auto fahren. Vielleicht ist ihm sogar auch schon mal was Lustiges im Auto passiert. Aber das, was ihm wirklich am Herzen liegt, ist das Fahrrad. FFF, fanatischer Fahrradfreak, könnte man auch sagen. Georg Königer ist Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Autor und eben vor allem Fahrradfahrer. So dass er, wo andere eine einfache Biografie schreiben, seine Fahrradbiografie geschrieben hat. Bis das die Autotür uns scheidet, ein Leben in 12 Fahrrädern. So der Titel. Und wir begrüßen Georg Königer in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Den normalen Radler unterscheidet vom ernst gemeinten Fahrradfahrer ja das Outfit. Was trägt denn der geneigte Fahrradfreak Königer auf dem Rad?
Ganz normale Sachen. Also man erkennt mich dann eher am hochgekrempelten Hosenbein, damit sich das nicht in der Kette verfängt. Aber ansonsten trage ich ganz normale Sachen. Vielleicht ein bisschen praktischer, immer was gegen Regen dabei haben.
Also Sie haben keine von diesen schnittigen Radlerhosen?
Ich habe natürlich, wenn ich länger radel, wenn ich auf Reisen bin, habe ich natürlich eine Radlerhose. Aber es gibt diese praktischen Unterhosen, die und dann kann man irgendwie eine Shorts oder sowas drüber ziehen. Das finde ich irgendwie wesentlich schöner als diese ganzen engen Radlerhosen, die dann manchmal auch keine Rätsel über die Anatomie mehr
Diese praktischen Unterhosen kannte ich noch nicht.
Ja, Radlerunterhosen. Sie sehen aus wie Radlerhosen und sind aber dann eher, weiß ich was, Baumwolle oder was, und dann zieht man halt was anderes drüber. Manchmal gibt es das auch als Kombination, wo die Radlerhose in die Shorts eingehängt ist oder so. Also das, es gibt Sachen, man muss nicht in der knappen, engen Radlerhose rumlaufen.
Sind diese Unterhosen die mit den Silikonpolstern an den empfindlichen Stellen?
Ja, also das auf jeden Fall. Das ist ja die Idee von den Radlerhosen. Also dass die Polster halt ein bisschen die empfindlichen Stellen schonen, und die engen Hosen sollen halt dazu dienen, dass es irgendwie nicht reibt an den Oberschenkel, wenn man dann immer auf und abtritt.
Ich habe gerade das, also es sieht, wir befinden uns gerade quasi in so einem Teppichschaumverkäufergespräch und das ist toll. Okay, also diese Radlerhosen lassen wir. Ich bin froh, dass Sie nicht wie Wurst im Pelle darum radeln.
Nee, das mag ich auch nicht.
Ja. Was hat denn das Fahrrad in Ihrem Leben so prägend gemacht? Und sagen Sie jetzt nicht nur, naja, weil ich in Münster groß geworden bin.
Ja, aber das spielt schon eine Rolle, das muss man natürlich schon sagen. Also man wenn man in Münster geboren wird, dann wird man praktisch mit dem Sattel am Hintern geboren, sozusagen. Das ist praktisch man saugt da die Kettenschmiere praktisch mit der Muttermilch ein. Das ist schon so. Also insofern ist das Rad dann erstmal gar nichts Besonderes, sondern was man sozusagen benutzt. Und das macht jeder so. Das ist jetzt keine Ideologie oder sowas, sondern das ist die normalste Sache von der Welt, dass man Rad fährt.
Jetzt haben Sie Mein Leben in 12 Rädern in Ihren Buchtitel gepackt. Stimmt denn das? Hatten Sie genau 12 Fahrräder in Ihrem Leben?
Ja, also jetzt sind ja ein, zwei Räder dabei, die jetzt nicht sozusagen geblieben sind. Deswegen habe ich auch das Wort immer benutzt. Also jedes Fahrrad ist ein Lebensabschnittsgefährt. Und diese Lebensabschnitte können natürlich länger oder kürzer sein. Aber also im Buch sind es halt 12 Räder, ja genau. Und dann gibt's noch ein, zwei ganz kurze Radelaffären, die dann nicht zu längeren Kapiteln geführt haben.
Also schon eine Liebesgeschichte zwischen Ihnen und den Fahrrädern. Der Titel, bis dass die Autotür uns scheidet, das ist ja so eine Slapstick-Situation. Ist Ihnen das wirklich mal passiert? Autotür auf, Sie mit dem Fahrrad bongdoing dagegen?
Ja, genau. Oh. Also jetzt, ich bin nicht so, ich habe es im Buch halt ein bisschen übertrieben. Ich bin nicht über die Tür geflogen, aber es ist mir schon passiert, dass ich dagegen gefahren bin. Und das ist sicher auch eine Sache, die sozusagen jeden Radler immer wieder begleitet, dass man da höllisch aufpassen muss, dass man da nicht erwischt wird oder so von der Autotür. Das ist schon ein tägliches Ding, was ich auch von vielen anderen Alltagsradler höre, dass ihnen das mehr oder weniger dramatisch passiert ist.
Die Fahrradvita des kleinen Georg, die beginnt ja mit einem vom Nachbarn zusammengeschweißten Fahrrad.
Ihr habt es aber genau gelesen, ist ja schön. Ja, so fängt's an, ja.
Und war das gut? Gut gelungen? Also haben die Schweißnähte gehalten?
Die Schweißnähte haben eigentlich gehalten. Es war halt so, dass das Vorder- und Hinterrad nicht dieselbe Größe hatten. Deswegen stand das ein bisschen nach vorne geneigt. Eigentlich sogar ziemlich cool. Und es war halt alles noch sehr rostig und der Sattel hatte schon bessere Zeiten gesehen und sowas. Aber das war Anfang der 60er Jahre. Für mich war das ein total cooles Teil. Also ich bin da sehr gerne mitgefahren, weil es irgendwie mein Bewegungsradius total vergrößert hat. Das fand ich ganz toll damals.
Wir haben ja jetzt schon gelernt, es sind Lebensabschnittsräder, also tatsächlich Liebesbeziehungen, die man eingeht. Manchmal hat man sich halt geirrt und manchmal ist es der Volltreffer. Was war denn der volltrefferigste Zweiradfreund?
Also das Rad, was mich am meisten beschäftigt hat, war halt das Rennrad, was ich von meiner Tante durch Zufall bekommen habe. Und das mir aber dann sehr bald gestohlen wurde. Und das ist natürlich so, wenn man schwer verliebt ist und dann endet das abrupt, das sind natürlich Sachen, die einen lange dann nachgehen. Und ich habe es irgendwie nie dann irgendwie dazu gebracht, mir ein neues Rennrad zu kaufen. Aber die Sachen, die einem länger bleiben, sind natürlich dann, also weiß ich was, wenn man diese Analogie da weiterführen will, das sind dann vielleicht nicht so leidenschaftliche Sachen, aber Sachen, also Räder, die einem dann vielleicht viel länger im Leben begleiten und dann auch viel bedeuten. Also zum Beispiel so ein Alltagsrad, das ist dann eher so ein Kumpel oder sowas.
Ich meine mich zu erinnern, dass Sie ein Rennrad sogar erotisch finden.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt sicher diese Analogien, also auf so einem Rennrad zu fahren, ist schon
jetzt habe ich es verstanden, Sie finden sich erotisch auf einem Rennrad.
Nee, das sind dann eher junge Frauen auf dem Rennrad. Das finde ich schon sehr erotisch, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich bin da nicht so ein großartiger Anblick da drauf. Aber drauf zu fahren macht schon wirklich wahnsinnig viel Spaß. Also ein sehr gutes Rad zu haben, ist schon eine tolle Erfahrung, sage ich mal so.
Okay, also Liebe zum Fahrrad, blieb denn bei so viel Liebe ein bisschen Liebe fürs Auto übrig?
Ja. Ich habe schon ein Auto und ich fahre auch ganz gerne Auto. Als Kabarettist bin ich halt oft gezwungen, Auto zu fahren, weil ich einige Requisiten immer rumfahren muss. Und zum Beispiel nachts über die Autobahn zu fahren, finde ich sehr schön, mache ich sehr gerne. Ich höre dann immer ein Hörbuch und das ist ja sehr stressfrei dann. Und das mache ich sehr gerne.
Lassen Sie uns raten, Sie fahren eins, wo hinten mindestens ein Rad reinpasst.
Ja, genau, ein Kombi. Immer schon. Mein Sohn findet das ganz furchtbar und viele finden das sehr bieder, aber...
Und dann ist da auch immer das Rad hinten drin?
Nee, das nicht, aber es muss halt schnell umbaubar sein und so groß, dass ich das Rad einfach so
im
reinwerfen
Ganzen.
Kann praktisch.
Im Ganzen.
Richtig.
Der Mitradler-Check nennen wir ihn dann heute mal. 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie vervollständigen müssen.
Gut, also als Fahrradfahrer nervt mich an den Autofahrern?
Dass sie manchmal rechts abbiegen, ohne nach hinten zu schauen.
Als Autofahrer nervt mich an den Fahrradfahrern?
Dass sie manchmal auf dem linken Radweg fahren und dann so tun, als wäre das ihrer.
Ich würde gern mal Tandem fahren mit...
Eigentlich vielleicht mit dem Ramsauer, mit dem Verkehrsminister, um mal zu zeigen, wie schwierig das ist, im Stadtverkehr mit dem Fahrrad zu fahren. Aber vielleicht noch lieber, wenn ich drüber nachdenke, mit dem Dalai Lama, um sozusagen mehr Gelassenheit im Straßenverkehr zu lernen.
Mein Fahrrad trägt den Namen?
Mein erstes Fahrrad hieß Fury. Und mein jetziges ist einfach nur, mein Stadtfahrrad heißt Wheeler, weil es von daheim ist.
Beim Radfahren höre ich am liebsten...
Stille.
Also gar nichts?
Gar nichts,
ja. Das ist ja schlecht möglich, oder?
Ja, oder sagen wir mal, also das, so, dass ich, sagen wir mal, den Lauf der Kette, den störungsfreien Lauf der Kette hören kann. Das finde ich sehr schön. Das ist ein ganz leises Geräusch und das hört man nur, wenn es wirklich schön ruhig ist.
Und wenn alles in Ordnung ist, die Kette gut geölt.
Um ganz ehrlich zu sein, ich hänge gedanklich noch an der Antwort auf Frage 2. Als Autofahrer nervt mich an den Fahrradfahrer, dass sie immer die linke Fahrradspur benutzen. Ich habe es gar nicht verstanden.
Ja, es gibt ja viele Fahrradfahrer, die auf dem linken Radweg fahren.
Auf dem falschen.
Und ich mache das manchmal auch, das gebe ich ganz offen zu. Nur ich finde, das braucht dann eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit und sehr defensives Verhalten. Und das machen viele nicht. Die fahren so, als würden sie rechts fahren.
Ich dachte, Sie meinen, dass die Fahrradfahrer auf dem linken, sprich auf der Straße fahren. Das dürfen sie.
Ja, das dürfen sie schon. Nee, aber ich meine eben auf dem linken Radweg, auf dem falschen.
Entgegen der Fahrtrichtung.
Und wenn man dann zum Beispiel, genau, und wenn man dann zum Beispiel als Autofahrer dann abbiegt links und dann kommen die einem, rechts abbiegt und dann kommen die einem auch von der unerwarteten Seite entgegen.
Wir sind nicht nur in die Anatomie der Radlerunterhose eingetaucht, sondern haben jetzt auch nochmal gelernt, das ist links und das ist rechts.
Ja, das ist das andere.
Schön. Bildungsradio, in diesem Fall mit Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und Autor Georg Göniger, der eine der wohl ersten Radbiografien geschrieben hat, bis dass die Autotür entscheidet, ein Leben in 12 Fahrrädern, erschienen im Piper Verlag und wir sagen brav danke. Schönen Sonntag.
Sonntag
noch.
Schönen Sonntag.
Tschüss.
Musik zum Abfahren.
Die Band heißt Randy Pie, Highway Driver, der Song. Und
kanntest du den vorher?
Nö, null.
Ach?
Ja, also ist ja auch schon alt. Die Band gründete sich 1972.
Genau, und ich kann dir jetzt ein Geheimnis verraten.
Weil du bist ja schon so alt.
Ja, bin sogar noch älter. Und dieses Lied war das erste Lied, was ich in meinem eigenen Auto mit meinem eigenen Autoradio gehört habe.
Das heißt 1972.
Nein.
Hast du schon?
Nein, ich habe ja 1977 einen Führerschein gemacht und da war es eben noch zu hören.
Mach dich nicht wieder jünger. Randy Pie. Man könnte denken, eine Band aus wirklich so Westküste, Amerika.
Naja, Motown hört sich ja so ein bisschen so an, nicht?
Stimmt aber nicht.
Nee?
Kam aus Hamburg.
Ah.
Ja.
Oh.
Kam aus Hamburg, deutsche Band. Und was das Lustige ist, hatten auch kleine Erfolge in England. Weil aber Randy auch sowas wie echt scharf geil heißt, sind sie da dann manchmal auch unter dem Namen Sandy Pie aufgetreten.
Mal, war das ein One-Hit-Wonder? Gab's da noch was?
Also ist doch deine Zeit gewesen.
Ja,
das
aber du, kann ich mich nicht. Ich fand den Song irgendwann sowieso zu lang.
Ich kann mich schon nicht mehr erinnern.
Ich fand den zu lang und hab immer vorgespult.
Aber solange er noch durchhält. Und wenn Sie im Stau stehen, dann hören Sie noch eine halbe Stunde die Sonntagsfahrer. Und falls Ihr Wagen schon heiß gelaufen sein, ist ja so, oder?
Ja,
du stehst im Stau und dann ist das ja so eine Kettenreaktion. Du stehst da schon, du bist schon runter mit den Nerven, die Kinder heulen schon. Du machst dir schon Sorgen, ob noch genug Wasser da ist.
Und dann fällt dein Blick zufällig auf das Kühlwasserthermometer und der Zeiger ist bereits über den roten Bereich hinaus.
Stehst aber dooferweise auf so einer Baustrecke, wo kein Randstreifen da ist. Was macht man dann eigentlich?
Tja.
Heulen.
Ja.
Audienz beim Autopapst.
Also, wenn man dann da so steht im Stau und dann wirklich das heiß wird. Als erstes Heizung an. Bei alten Autos oder auch bei neuen?
Bei neuen auch.
Okay, weil dann eben, weil der Fahrtwind wegfällt, kann wenigstens...
Die Kühlfläche vergrößert sich durch den Heizungskühler. Ist natürlich jetzt kein Allheilmittel, aber es dämpft.
Und wenn man dann irgendwo eine Möglichkeit hat, anzuhalten und sich das abgekühlt hat, hat man ja selten so Kühlflüssigkeit dabei. Wasser? Einfach jedes Wasser, was man hat.
Sollte möglichst sauber sein, ohne Kohlensäure.
Warum? Ehrlich?
Naja.
Und bei mir sind schon mehrere Liter mit Kohlensäure drin.
Ja, okay. Naja, aber es ist eben eine Säure, nicht? Und das ist ein Gas, was dann im Kühlsystem, wird nur nicht gleich Kavitation verursachen, aber...
Was?
Also so eine Metallkorrosion an der Wasserpumpe zum Beispiel. Ich würde stilles Wasser nehmen, Patricia.
Ja.
Ja.
Gut.
Welche Erfahrung hast du mit Kohlensäure gemacht?
Du, bisher für alles super.
Ja.
Ja.
Ja,
sag mal. Rülpst manchmal, aber naja. Hallo Patrick.
Ja, hallo.
Ihnen auch schon mal so im Stau passiert, dass es dann alles ganz heiß wurde?
Nein.
Nee.
Bis jetzt noch nicht. Nein.
Na Gott sei Dank.
Ja.
Aber?
Aber ich habe auch mal Feuchtigkeit zu tun. Und zwar bei meiner Frau im Auto hatten wir jetzt Durchsicht und so weiter, große Reparaturen. Und unter anderem haben wir die Klimaanlage machen lassen und sind ein paar Tage später durch die Waschanlage gefahren und auf einmal war im Fußraum Wasser. Hat noch eine Unterbodenwäsche gemacht. Erst gedacht, oh Gott, das kommt von unten. Dann sind wir nochmal in die Werkstatt. Der sagte, nein, Unterboden, alles in Ordnung. Und das könnte eventuell Lüftung oder Klimaanlage sein. So, und dann haben die Klimaanlage nochmal irgendwie gescheckt und gemacht und meinten, alles in Ordnung.
Also da wird dann eigentlich immer nur der Kondenswasserablauf freigelegt. Und wenn der frei ist und dieses Kondensat ablaufen kann, ist die Feuchtigkeit offenbar nicht aus der Klimaanlage. So viel wissen wir schon. Naja, es könnte zum Beispiel sein, eine undichte Frontscheibendichtung, wo gerne mal Wasser einbricht. Oder es könnte ein verstopfter Wasserablaufkasten vor der Frontscheibe sein. Da sind so eine Abläufe, die gerade jetzt fallen ja wieder alle möglichen Blüten und Blätter durch die Lüftungsschlitze da rein, verstopfen und dann kommt die Waschanlage, lässt den volllaufen, den Wasserkasten. Und wenn er dann überläuft, läuft er durch die Lüftungsschlitze quasi in den Fußraum. Kann eine Ursache sein.
Weil ich hatte gestern nochmal diese Seite, ist ein Ford Fiesta, unten mal aufgemacht. Und da kommt man ja so mit dem Finger so ein bisschen...
Welche Seite denn? Was denn für eine Seite?
Beide Seiten. Also Fahrerseite mehr aber als die Beifahrerseite. Aber
Und wie alt ist denn der Fiesta?
Baujahr 04.
9 Jahre. Also ich würde ja fast sagen, ich nehme ja immer eine drakonische Maßnahme, wenn sich das nicht stoppen lässt mit dem Wassereinbruch, Loch unten einbohren und ablaufen lassen. Oder so ein Stöpsel rausnehmen. Wirklich, ernsthaft. Das ist eine billige Lösung und wirkt Wunder.
Patrick.
Okay.
Das war vielleicht nicht wie erwartet, aber immerhin ein Angebot. Schönen Sonntag.
Gute Fahrt, tschüss.
Okay. Hallo Thomas.
Ja, schönen guten Tag euch beiden.
So.
Bei mir ist ja nicht zu viel oder nicht zu wenig, ja doch, wenn ich rechts um die Kurve fahre, also ich habe einen Daimler, 2,2er Baujahr, 2,10er Baureihe, Kombi-Variante mit Niveauregulierung. Und wenn ich etwas schneller rechts um die Kurve fahre, nur rechts, dann geht die Zentralverriegelung auf und die Innenbeleuchtung an.
Ah, okay.
Ach, nett.
Ja, ja, du, ist die Baureihe W210, was soll man dazu sagen? Ja. Weiß ich wirklich nicht. Das ist irgendeine elektronische Geschichte.
Aber also, gefällt uns gut, Thomas.
Ja, also als Defekt. Aber das kann eigentlich auch wieder nur wahrscheinlich Türkabelbaum sein. Ja, Innenbeleuchtung und Fernbedienung sind beide Sachen, die mit der Tür zusammenhängen. Ich würde mir mal angucken, den Kabelbaum, der an der A-Säule zwischen A-Säule und Tür läuft und mal die Isolierung, also diesen Gummifaltenbalk abmachen und gucken, ob die Kabel überhaupt noch eine Isolierung haben.
Und Thomas, wenn du...
Heute war es zum Beispiel gar nicht.
Wenn
jetzt 100 Kilometer gefahren, war gar nichts.
Naja, aber deutet ja darauf hin, Wackelkontakt.
Und hast du schon mal im Kreisel versucht, ob wenn du nur noch rechts biegst, ob es dann dauerhaft an ist?
Nee, ich fahre nur noch links rum, dann hört's auf.
Ja, ist auch eine Lösung, nicht? Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt ja nahe, sagt die Logik, nicht? Es wird, weil beides ja irgendwie zusammenhängt, die Verbindung, also der Kabelbaum an der A-Säule sein. Den würde ich mir zur Brust nehmen.
Sehr hübsch. Thomas.
Ja, danke.
Tschüss.
Euch. Tschüss.
So, und da haben wir noch den Detlef. Hallo, Detlef.
Ja, hallo. Detlef aus Schweden.
Aus Schweden. Ja, wo denn in Schweden?
Büros in der Nähe von Göteborg, das kennen wohl einige.
Man sollte ja wirklich denken, dass irgendwie die Telefonleitungen auch ins nahe Ausland funktionieren würden, aber auch Schweden scheint schon, sagen wir mal, auf mehreren Strecken, das kann auch nur...
Du, solange ich noch was verstehe...
Da hören noch welche mit.
Fährst du in Volvo? Göteborg liegt es ja nahe.
Ja, eigentlich fahren alle Volvo, aber nee, ich habe ein Subaru. Mhm. Das ist mein Problem. Ich bin nicht mehr der zufriedenste Kunde, wie es immer so schön in der Werbung heißt. Der macht nämlich folgendes Problem. Ich darf nicht zu schnell fahren, das ist ja in Schweden kein Problem. Aber wenn ich auf eine Geschwindigkeit 130 komme, und das mache ich ja in Deutschland, wenn ich mitfließen will, dann geht eine rote Lampe an halt. Und das erste Mal haben wir einen ADAC zugerufen, da wäre die Zündkerze, die dritte, irgendwie unsauber beim Verbrennen.
Ja. Ja,
dann die Werkstatt hat dann gesagt, die hat da nicht festgesessen und das wäre jetzt gelöst. Stimmt aber nicht, kam wieder. Dann haben sie ausgelesen, als wir dann nach Hause fuhren, also immer schön 120 auf der Hamburger Autobahn gequält. Und dann meinte er, nee, du wärst die erste, zweite und dritte gewesen.
Okay.
Alle drei ausgetauscht.
Ja.
Hast du schon eine Idee?
Problem war aber nicht gelöst.
Ja, und dann genau. Pass auf, wir können es kurz machen. Also es sind zwar Zündaussetzer, also das detektiert der Klopfsensor. Der hat ja einen Klopfsensor, der Wagen.
Ja.
Und die Zündaussetzer sind aber Verbrennungsaussetzer, wenn man so will. Das kann entweder dran liegen, dass die Einspritzdüsen irgendeine Macke haben, zugesetzt möglicherweise durch die Juckelei in Schweden und dann endlich mal wieder richtig Feuer, dass da irgendwelche Ablagerungen sich da absetzen. Oder, was auch möglich ist, dass die Ventile nicht richtig schließen. Und wie viel hat der runter, der Subaru?
Ja, unterschiedlich. Also er selber fast 90.000, aber der Motor nur 10.000, weil der ist mir vor einem Jahr explodiert.
Oh. Mm.
Ja, fand ich auch.
Okay, also wie gesagt, ich tippe nicht auf Zündung, sondern eher auf Gemisch, aber was es da konkret ist, kann auch wieder nur ein Profi. Also da müsste man wirklich wieder ins Steuergerät reingehen und möglicherweise ist es auch, vielleicht ist es auch der Klopfsensor, dass der defekt ist. Ich habe schon Fälle gehabt, da hat ein Marder das Kabel angeknabbert und dann kam genau das raus.
Detlef, war schön mit dir. Danke. Noch lieber hätte ich die Geschichte mit dem explodierten Motor gehört, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Toll. Tschüss.
Ciao.
Gott, so ein langweiliges Zündaussetzerproblem. Dabei hat er einen explodierten Motor in petto.
Ja, du, aber das sind Kleinigkeiten.
Kann ein Motor explodieren?
Natürlich.
Ich dachte, ich habe gelernt, es ist nie so wie im Tatort.
Was fragst du denn? Du hast doch schon einen explodieren lassen, oder?
Buff. Nein, bei mir hat nie Buff.
Achso, nicht Buff, aber auch...
Geht das richtig so?
Ja, na klar, wenn du lange genug ohne Kühlwasser fährst, ne?
Ja.
Ja.
Ja,
weißt
aber
du?
Ich tue ja da Wasser mit Mineral...
Mit Kohlensäure.
Rein, und deswegen passiert mir
dann
das.
Dann ist der Knall leiser.
Audienz beim Autopapst.
Und angerufen hat der Oliver. Hallo Oliver.
Hallo.
Und klare Sicht oder was ist bei Ihnen kaputt?
Bei mir sind hinten beide Abblendlichter kaputt. Also ich weiß nicht, ob es die Lichter sind, aber es wird wahrscheinlich an der Sicherung liegen. Des Weiteren geht die Klimaanlage auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das an einer Sicherung liegt oder...
Er schüttelt den Kopf.
Genau. Also erstmal, Abblendlichter gibt es hinten nicht. Also bestenfalls Schlusslichter.
Dann ist es das.
Ja. Und was ist das für ein Auto?
Das ist ein Toyota Yaris, ein Erstzulassung 2008.
Wo sind denn die Leuchten? Sind die in der C-Säule oder in der Heckklappe?
Das weiß der Oliver nicht.
Doch.
Hinten in der Heckklappe.
In der Heckklappe, okay. Okay, da kann, also gibt drei Möglichkeiten. Wenn es die Sicherung wäre, dann würde wahrscheinlich vorne das Standlicht auch nicht gehen. Fast immer ist Standlicht und Schlusslicht an einer Sicherung, also an einem Stromkreis.
Nee, das funktioniert aber.
Okay, dann könnte es natürlich sein, dass die Lampen kaputt sind. Unwahrscheinlich, aber schon erneuert, oder?
Also das ist... Finde ich unwahrscheinlich, weil es ja beide sind.
Naja,
und ich sage,
es könnte...
Die Kennzeichenleuchte, also Beleuchtung auch defekt.
Okay. Nee, gut, also dann ist es wirklich sehr unwahrscheinlich, ja, muss ich ja zugeben. Dann ist die Ursache mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Heckklappenkabelbaum.
Oh, okay.
Ja, der Heckklappenkabelbaum, der geht wahrscheinlich oben am Scharnier irgendwo, wird der lang geführt, aus dem Dach kommend in die Heckklappe und durch das auf und zu und auf und zu und auf und zu und auf und zu, irgendwann ist der abgeknickt und hat eben, dann kommt da kein Saft mehr an.
Oliver. Da haben wir den Heckklappenkabelbaum.
Genau,
erneuern. Kennengelernt und wissen, wo wir das Problem lokalisieren müssen. Schönen Sonntag noch.
Ebenso.
Tschüss. Tschüss. Das ist toll, wir haben ja heute schon den Türkabelbaum kennengelernt, den Heckklappenkabelbaum. Was gibt's noch?
Ja, dann gibt's noch den Motorkabelbaum, dann gibt's auch noch den Body-Controller-Kabelbaum.
Na, toll. Ja. Ja. Hallo Rudolf.
Hallo, ja. Ich bin auch mal wieder da. Die Sommerpause war einfach zu lang, aber egal. Ich habe folgendes Problem. Ich
hab Rudolf, Sie stammeln.
Ja,
er kommt ja zum Punkt.
Ich freue mich so.
Danke.
Ich habe für den Autopapst einen BMW 750 Zwölfzylinder gekauft, Baujahr 92, zum Erraten.
Ja, ja.
So, alles gut und schön.
Aber jetzt hast du ja schon verraten, was es ist.
Ja, das Problem, ich habe ja jetzt ein Problem. Da ist ein schönes Holzchen gerade drin und jetzt habe ich festgestellt, die Burschen, die Vorbesitzer haben die Airbags abgeklemmt, das Holzchen gerade passt da gar nicht rein, also darf nicht da rein. Ja. Es sind irgendwelche Luftfilter drin, die da auch nicht reingehören. Und das Auto hat frischen TÜV bekommen.
Mhm.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, legal damit durch die Gegend zu fahren? Das hat ja dann keine ABE mehr, wenn das diese Airbags da nicht...
Also es sei denn, es gibt einen Gutachter, der das einträgt und als technisch unbedenklich reinsetzt, aber den wird es nicht geben. Ja, also außerdem sagst du ja jetzt hier quasi öffentlich im Radio, du weißt davon, dann kann dir also auch keiner sagen, kannst du nicht behaupten, du hättest von nichts gewusst.
Mann, Rudolf.
Als Laie. Hab ich jetzt rausgefunden, das habe ich durch bei BMW vorgefahren und die haben mir das erklärt.
Ja, also ich würde an deiner Stelle mir einen Holzlenkrad für den 750 holen, das es ja gibt, mit Airbag und das dann zurückrüsten, ist nicht so schlimm, also das kriegt man schon hin.
Versteht.
Ja.
Rudolf. Schönen Sonntag.
Ja, also lass es sein mit dem Fahren. Die Versicherung, wenn die davon erfährt.
Er steht ja auf der Wiese, um Gottes Willen.
Okay, alles klar.
Angemeldet und nicht.
Sehr schön.
Deswegen,
ja. Noch sind wir im grünen Bereich. Rudolf, schönen Sonntag.
Tschüss. Auch froh, dass du wieder da bist. Also Holzlenkrad.
Ja, Holzlenkrad, du, wer das mag, nicht? Aber nicht immer.
Da wollte einer nur die Optik, aber hat nicht richtig nachgedacht.
Naja, es gibt nicht jedes Holzlenkrad für jedes Auto mit Airbag.
Schaffen wir den Uli noch schnell. Hallo Uli.
Ja, hallo.
Dann mach hopps.
Ich denke mal auch wieder irgendeine Kabelgeschichte. Und zwar hatten wir Besuch von dem kleinen Mattertierchen. Renault Clio, Zündkabel, alles gewechselt. Motorkontroller, ich hatte zum Glück die gelbe, blinkte die ganze Zeit. Jetzt Ostsee wieder zurück. Jetzt ist er auf Dauerbetrieb gegangen.
Mhm.
Ja, Beschleunigung ab 60, untertourig, will er gar nicht mehr und verliert dann natürlich am Berg auch irgendwie Kompression, sodass ich dann die Berge auch nur noch hochschleiche.
Mhm. Okay, also wenn die immer an ist, kannst du ja den Fehlerspeicher auslesen, dann sagt er dir auch genau, was es ist. Ich vermute, so wie du es schilderst, das ist der OT-Geber. Das ist sehr oft und der ist selber möglicherweise gar nicht kaputt, sondern hat nur ein Kabel-Stecker-Kontakt-Korrosionsproblem.
Perfekt.
Ja, viel Erfolg. Tschüss.
Danke.
Tschüss. Mensch, das war ja flink.
Ja.
Ja.
Du, geht auch, ne?
Aber ja, wenn man dann auch alles verstanden hat.
Hast du doch.
Ja, der OT-Geber, oberer Totpunkt.
Ja, genau. Der sagt dem Steuergerät, wann es soweit ist. Jetzt muss was eingespritzt
außer
werden.
Außer bei Uli.
Naja.
Da sagst du das eben nicht mehr.
Genau, und schon ist er im Notlauf, ne?
Ja.
Mhm.
Toll. Und Adieu. Wir sagen winke, winke. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.